Jo, servus ihr Lieben, jo mai, etwas später, aber dafür jetzt mit richtiger Power. Wir sprechen heute in der neuen Folge, nicht auf Bayerisch, sondern ganz normal. Und wir sprechen über unseren Lastenfahrradfail. Ist meiner Frau passiert, ich hänge mit drin und es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Viel, viel Spaß damit. So ein bisschen liebst du es aber, wenn ich bayerisch rede, oder?
Ja.
Du hast zu lange gewartet.
Das geht so.
Weil du mal in München gewohnt hast und dich das zu sehr an die Zeit erinnert?
Ja, das ist so ein bisschen Trauma, weil ich habe dort 4 Jahre gewohnt und habe mich immer für Sprachen talentiert gehalten. Aber ich musste feststellen, dass ich Dialekte wirklich überhaupt nicht auf die Kette bekomme. Ja, ich kenne so ein paar Leute, die einfach da... Ja, früherer Kollege, Comedian, ja, Johannes Scherer, der alle möglichen Akzente nachmacht und ich dachte, es könnte mal so ein Hidden Talent von mir sein, dass ich es auch schaffe, voll die Dialekte nachzumachen, sei es jetzt Plattdeutsch oder...
Du machst so eine Aufzählung jetzt, jetzt überlegst du noch, was das sein könnte.
Ja, Berlinerisch, habe ich gedacht, könnte der nächste Schritt sein.
Wiener Schmäh wäre noch schön.
Ja. Aber ich musste feststellen, dass es wirklich katastrophal schlimm klingt und von allen, die aus Bayern kommen und dort gewohnt haben, waren ja logischerweise viele beim Studium in München, haben gesagt, hör auf damit, das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, also wir machen jetzt Folgendes, du ziehst erstmal die Kopfhörer aus, die brauchen wir immer zum Start.
Ja.
Dann kniest du nicht vor der Couch, sondern setzt dich ganz entspannt auf den Stuhl. Wir haben nicht den Test gemacht, den wir eigentlich machen wollten, ob die Qualität gut ist.
Das werden wir feststellen, vielleicht wird es auch ein riesen Reinfall. Aber
also wir ziehen weiter durch, ja?
Ja, wir ziehen durch.
Ich möchte kurz erklären, warum wir etwas später mit der Folge draußen sind. Bei uns waren alle krank, also Familie Fröhlich. Ganz krank stimmt nicht. Eigentlich hatten zwar alle Husten, aber der Einzige, dem es nicht so richtig gut ging, war ich.
Mhm. Und das auch mehrere Tage schon wieder.
Ja, über eine Woche jetzt.
Drin gehangen, ja.
Ja, und es war, also es ist so eine komische Krankheit gewesen. Also es gibt ja so Krankheiten, wo du wirklich ans Bett gefesselt bist. Und das war mehr so eine Krankheit. Letzte Woche Donnerstag habe ich gemerkt, oh, ich krieg so ein bisschen Husten. Mhm. Und dann saß ich auf der Arbeit im Homeoffice und habe gemerkt, so, boah, also, so ganz perfekt ist es nicht. Und dann kündigst du so auf der Arbeit an, Leute, ich merke, mir geht's nicht so gut. Ich halte so lange durch, wie es geht. Ja. Und du merkst halt im Laufe des Tages, es ist unangenehm. Du hast so eine Nackenverspannung. Du hustest die ganze Zeit. Aber so wirklich hinlegen, also du musst dich nicht hinlegen, sondern... Es wäre schön, weißt du? Und dann habe ich halt den Donnerstag noch gemacht, habe den Freitag noch gemacht und dachte so, über das Wochenende kannst du dich dann auskurieren. Montag, Dienstag haben wir dann sausen lassen hier mit Drehen. Da hätten wir eigentlich die Folge aufgenommen, weil ich gesagt habe, ich muss mich jetzt mal auskurieren. Es wird einfach nicht besser und ja, wenn du dich ansteckst, wird es auch nicht super. Dann habe ich Mittwoch, wurde es auch nicht besser, wieder so einen Tag gehabt auf der Arbeit, wo es so, weißt du, wo du so spätestens um 1 merkst, boah, Alter.
Mhm. Oh, also alles, richtig geil ist es nicht. Kampf. Jeder Arbeitsschritt ist eine Herausforderung.
Aber du hast halt nicht Fieber, weißt ja. du hast nicht Fieber, wo du im Bett liegen musst. So, und dann habe ich mich aber dann tatsächlich Donnerstag, Freitag krank gemeldet und heute, nee, stimmt nicht, Mittwoch, Donnerstag krank gemeldet, Dienstag habe ich gearbeitet, Mittwoch, Donnerstag krank gemeldet, heute ist Freitag und ich habe zumindest nicht mehr diese Krankheitsgefühle. Ich habe zwar noch Husten, deswegen sitzt du auch nicht neben mir auf der Couch, sondern...
Bisschen entfernt auf dem klapprigen Stuhl. Bisschen
entfernt. Erst wollte er sich hinter mich setzen. Was?
Das war einfach gemütlich hier im Raum. Ich hatte da viel Platz, aber es bringt ja nichts, wenn du danach einen steifen Nacken hast.
Oh Gott. ist das schon so ein bisschen, also solche Witze, ich bin immer hin und her gerissen. Ich mache sie auch, aber ist das schon so Väter-Cringe oder ist es einfach nur Jungs bleiben Jungs?
Ich glaube, es ist... Es wird anders dadurch, dass wir älter werden.
Ja.
Also es ist noch der gleiche Humor, aber je älter du wirst, umso unangenehmer sind manche Witze.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ja, mein Schwiegervater macht die ganze Zeit That's What She Said Witze.
Ja.
Durchgehend. Ja. An einem Stück. Und er ist halt 70 geworden.
Mhm.
Und Ami. Deswegen auch That's What She Said. Und in einer Tour, und wenn du einmal gelacht hast, wird es immer mehr.
Wie ein Kind.
Wie ein Kind.
Wenn du
und er
einmal
freut sich total. Ja. Und das Ding ist, ich... Relate das schon so ein bisschen. Da sind ein paar schöne dabei. Ja, wirklich. Keine Ahnung. Wir haben draußen mit Holz was gearbeitet. Ja, dann so, ja, ich habe hier eine große Latte. Das ist ein Cheater,
weißt du? Der liegt auf der Hand, den so. Musst du aber auch verwenden.
Aber als Beispiel, ja, ich feiere das schon, aber du merkst, vor allem in Anwesenheit von Frauen, es kommt nicht so gut.
Mhm.
Also das ist schon eher so ein Jungshumor.
Und da gibt es ja zwei Stufen. Es gibt so die Stufe, dass du dann im Nachhinein merkst, oh, da haben eigentlich doch nicht alle gelacht, vielleicht war es komisch. Und noch schlimmer ist es, wenn du instant schon merkst, jetzt gerade der war daneben. Also das ist dann wirklich die nächste Stufe. Und ja, ich lasse ja normalerweise auch keinen flachen Witz aus, aber ich fange an, mich ein bisschen mehr zu zügeln.
Ja, aber es gibt auch die dritte Stufe noch übrigens, ne? Dass du dich währenddessen richtig krass feierst. Weil er einfach richtig gut war. Die gibt's ja auch. Es gibt überraschende That's What She Said Witze, wo du wirklich danach dir ein High Five gibst und sagst, Leco mio grande.
Ja.
Den habe ich nicht kommen sehen.
Ah, genau, aber es sind ja eher die Versteckten.
That's What She Said.
Ja, genau so einer. Okay, das war gut. Okay, krass, das hat gepasst. Das war Situationskomik. Also ich wollte noch sagen, ich merke daran, dass du krank wirst, weil du auf alles eine negativere Sicht bekommst. Also ich weiß nicht, ob du das merkst, das aber richtig. Doch, wenn wir Sachen besprechen, egal was es ist, natürlich viel mit unserer Social-Media-Welt, unser Nick und Leon-Universum, dass du grundsätzlich, wenn du kränkelst, eine schlechtere Sicht auf die Dinge hast. So, finde ich nicht richtig, brauchen wir jetzt gerade nicht, weiß ich nicht, besser lieber was anderes machen. Das ist ein bisschen anstrengend mit dir zu sprechen, wobei ich es mittlerweile auch einfach weiß. Und ich lasse dich dann in Ruhe. Und in erster Linie leide ich mit und hoffe, dass du schnell gesund wirst. Aber man merkt auch dadurch, dass wir so miteinander verheiratet sind, was die Arbeit betrifft, ist es auch echt schwierig, wenn einer krank ist. Also ja. Umgekehrt ja genauso, ja. Ich beschwere mich da gar nicht. Ich bin ja auch schon häufiger krank gewesen und dann lässt man immer den anderen so hängen und es ist halt nicht so wie bei einem Arbeitgeber, wo du dich dann halt krank meldest und die ganzen Kollegen müssen das auffangen. Ist natürlich auch doof, aber wenn so der beste Freund dann vor einem leeren Tag steht, alles geplant ist, das ist ein bisschen schwierig. Und insofern sind wir glücklich, dass es dir wieder besser geht. Wirkst auch wirklich frischer. Also,
super frisch. Ich bin auch wieder total positiv. Das ist super positiv, oder nicht?
Ja.
Heute?
Doch. Wirklich? Nee, ja. Heute. Ich widerspreche dir nicht. Keine Ironie. Ist so. Period.
Ich habe meine Tage dann auch, wenn ich krank bin?
Du hast Kranktage. So würde ich das nennen.
Ja.
Ja.
Das sind nicht die Strawberry Days. Weil wenn ich krank bin, habe ich immer Rotznase. Das heißt, das sind die, was ist gelb?
Cheesecake Days.
Die Cheesecake Days. Klingt eigentlich ganz nett.
Ja.
Cheesecake Days.
Vor allem Strawberry Cheesecake gibt es ja auch sogar noch als Kombi. Wenn du dann beides hast, dann hast du Strawberry Cheesecake Days und das sind die schlimmsten.
Was ist dein Lieblingskuchen?
Rhabarberstreusel.
Echt?
Finde ich ziemlich geil.
Okay.
Ja.
Ich komme drauf wegen...
Bei dir ist es Zupfkuchen, ne? Russischer Zupfkuchen immer noch?
Theoretisch ja. Aber also es gibt ja sowas Lieblingskuchenmäßiges und dann gibt es sowas sichere Bank geht immer.
Mhm.
Und ich finde zum Beispiel Rhabarber-Streuselkuchen ist sowas, es geht nicht immer. Weil das kann auch richtig schlecht sein, wenn es so durchgematscht ist. Ja. Weißt du, wenn die Streusel halt zu nass sind, dann ist das nix. Und was aber eigentlich immer geht, ist, finde ich, und deswegen komme ich zurück zu dem, wie ich eigentlich drauf kam, Cheesecake. Cheesecake ist in der Grundversion eigentlich immer geil. Also es gibt wenige Cheesecakes, die richtig verkackt sind.
Wenn sie zu trocken sind.
Oder zu nass. Es gibt ja auch diese ganz nassen, die so auseinanderlaufen, kann ich auch nicht haben. Aber in der Grundversion eigentlich theoretisch ist ein Käsekuchen was Geiles. Und natürlich gibt es Abstufungen nach oben. Deswegen ist Käsekuchen meine Lieblingskuchen Basis quasi. Ja. Also wenn mich einer fragt, was soll ich für einen Käsekuchen, was soll ich für einen Kuchen mitbringen, dann kannst du easy sagen, Käsekuchen, der wird gut. Mhm. Der wird super, kannst dich drauf freuen. Wenn du sagst, russischer Zupfkuchen, Donauwelle, das kannst du so hart verkacken, dass du dich danach nur ärgerst.
Ja.
Also als beide Personen, weil es auch viel Arbeit ist.
Genau. Und da hat man ja dann, also bei diesen besondereren Kuchen, wenn man das feiert, dann liegt es ja oft daran, dass der in der eigenen Familie gemacht wurde. Und dann hast du diesen Geschmack so sehr drin, dass dann auch alles andere immer nur ein Vergleich mit dem von Mama, Oma, Tante ist. Ja, deswegen ein bisschen schwieriger.
Weißt du was? Kennst du Maulwurfkuchen?
Ja.
Alter, Maulwurfkuchen ist eine Backmischung. Ich glaube, es gibt kein einziges Rezept ohne diese Backmischung, sondern es ist immer eine Backmischung.
Ja.
Aber dieser verdammte Maulwurfkuchen ist der Shit. Hin und wieder, das ist nichts für immer, nichts für jeden Tag.
Ja.
Aber einmal im Jahr so ein Maulwurfkuchen, damn boy, das rockt.
Ja.
Mit dieser Banane drin und so.
Ja, das stimmt.
Das
habe ich lange nicht mehr gegessen. Und ich muss sagen, ich bin ja sehr empfänglich für deine Empfehlungen. Das habe ich hier in dem Podcast schon ein paar Mal zugegeben. Und letztens hast du mich geinfluenced, beim Ikea so einen Kuchen zu kaufen. Was war das für einer gleich wieder?
Na, dieser Standard-Daim-Kuchen.
Ja, ich kannte das halt nicht. Also natürlich, ich kenne das Daim-Logo. Das ist ein Riegel in erster Linie, Schokoriegel eigentlich, oder? Und das gibt's als Kuchen, wusste ich nicht. Leon hat zu mir geschrieben, also wir haben hier was für unser kleines Podcast-Wohnzimmer gekauft, haben uns aufgeteilt, ich habe das besorgt und du hast in der Zwischenzeit irgendwas aufgebaut zu Hause oder gekocht, ich weiß es nicht mehr.
Gekocht, glaube ich.
Und hast dann gemeint, kannst du noch mal so einen Kuchen mitbringen? Und ich stand so an der Kasse und dachte, boah, nee, da muss ich jetzt wieder da oben ins Restaurant reinlaufen, mich anstellen an
der Kasse. Hast du noch nie einen Hotdog geholt und so nix?
Doch, einen Hotdog schon, aber ich habe noch kein einziges Mal was in diesem Shop gekauft.
Echt?
Also kein, was ist noch dieser?
Chips gibt es da und so.
Ja, dieses andere.
Köttbullar gibt es eingefroren dort im Shop.
Köttbullar und diese Kekse, glaube ich, ist noch so ein Standard, oder?
Diese Zimtrollen gibt es noch.
Zimtrollen, ganz
die
genau.
Die sind auch nice.
Ja, habe ich noch nie was geholt. Aber ich muss dir echt recht geben, dieser Daim-Kuchen, das war ein Ding. Ich habe am Anfang, beim ersten Bissen aus Prinzip war ich noch mal skeptisch. Ich habe gesagt, ist aber sehr süß, da esse ich kein ganzes Stück.
Ist auch sehr süß.
Ja, aber es war geil süß.
Das war geil süß und ich finde das schön, weil der ist verhältnismäßig teuer. Ich glaube, der kostet ja 5,50 Euro oder so. Mhm. Oder 4,50 Euro, weiß ich nicht. Aber der ist recht klein.
Ja.
Sprich, du überfrisst dich dann auch nicht. Das ist ja häufig bei Kuchen dann auch das Thema,
ja,
dass du dann noch viel zu viel Kuchen hast und dann isst du, weil er da ist, morgens noch ein Stück, der muss ja weg.
Ja.
Dann fängst du morgens mit so einem Stück Kuchen an und denkst dir schon so, boah, war okay, aber Hunger habe ich immer noch. So, dann hast du schon mal die 500 Kalorien an einem Stück Kuchen draufgeballert.
Das stimmt, ja. Wer ja nicht so krass viele Kalorien verballert hat. Oh, das war jetzt eine schlimme Überleitung.
Du suchst eine Überleitung. Oh, jetzt bin ich gespannt, wo es hingeht.
So, und weniger Kalorien verbrannt hat als die anderen Teilnehmerinnen ist Raygun.
Okay.
Denn ihre Breakdance-Performance bei den Olympischen Spielen war nicht so ausgebufft. Und dementsprechend haben wir ihr letzte Woche unsere Scheitern-Folge gewidmet. Und ich möchte gerne ein kleines...
Vorletzte.
Sicher? Das war die letzte.
Aber letzte Woche hast du gesagt.
Ah, okay, die letzte Folge. Richtig, wir erscheinen ja zweiwöchentlich. Und ich möchte ein kleines Update geben, weil danach haben mir mehrere Leute Nachrichten geschickt oder mich darauf angesprochen, weil so es gab Internet-Rumors darüber, dass Raygun gecheatet hat bei ihrer Qualifikation.
Ja, habe ich gelesen. Darf ich das?
Ja?
Ich habe gelesen, dass ihr Mann im Auswahlkomitee gesessen hat.
Genau, das war die Geschichte und es gab auch eine große Petition, die halt viele in sozialen Netzwerken und sogar auch bei der normalen klassischen Online-Berichterstattung aufgegriffen haben, die gesagt haben, da muss was unternommen werden und da muss man irgendwie härter vorgehen, denn Raygun hat diesen Verband in Australien mitgegründet und hätte sozusagen ihren Mann installiert, damit er in diesem Auswahlkomitee sitzt und sie bevorzugen kann, damit sie dann als Breakdancerin bei Olympia teilnimmt.
Geht gar nicht.
Obwohl sie schlechter war. Und dann hieß es auch, andere Tänzerinnen sind eigentlich viel besser, kann gar nicht sein, bla bla blub. Und das habe ich mir an den ersten Tagen nach der Folge sogar vorstellen können und habe gedacht, Alter, krass, hier, da ist ein Riesending am Entstehen. Aber ich möchte auch diesen Podcast nutzen, um nicht nur zu hetzen, sondern zu sagen, das ist widerlegt mittlerweile. Also das...
Sie hat gar keinen Mann.
Nein, also sie ist trotzdem Professorin und nicht die allerbeste Tänzerin, aber dass sie da betrogen hat oder sich zu Olympia gecheatet hat, das dürft ihr nicht glauben.
Es ist tatsächlich nicht richtig,
ja,
oder?
Ja.
Ist er im Auswahlkomitee?
Nein, er ist nicht im Auswahlkomitee. Ich kann jetzt auch nicht die gesamte Geschichte rezitieren, aber ich habe mehrere glaubwürdige Medienberichte gelesen, die eben genau das gecheckt haben. Und ich will jetzt auch nicht mal noch eine neue Folge darüber machen, aber long story short, an dem ist nichts dran. Das sind Internet-Rumors.
Okay. Wie stehst du zu diesen, zu Klatschpresse im Allgemeinen?
Total abgeneigt.
Du magst so diese ganze Reality-TV-Geschichte, so mit Kampf der Reality-Stars, Dschungelcamp, Pipapo.
Das darfst du so nicht sagen.
Ich weiß, dass ich das nicht darf, aber ist es so?
Nee, das ist nicht so. Also ich bleib vielleicht mal aus Versehen bei Dschungelcamp hängen und finde vielleicht mal
wöchentlich.
So eine... Nein, auf keinen Fall.
Läuft das täglich?
Dschungelcamp läuft täglich, wenn es kommt, genau, irgendwann im Winter. Dann ist es täglich. Und das ist, glaube ich, mittlerweile so, dass es dann im Fernsehen zu einer bestimmten Uhrzeit ist, aber wurde auch online ausgeweitet, dass man da mehr gucken kann. Das zum Beispiel kommt auf keinen Fall in Frage. Und ich setze mich nicht auch vor den Fernseher und sage, heute Abend Dschungelcamp. Ich hatte vor 3 Jahren so eine Phase, wo ich mich echt drauf gefreut habe und jeden Tag geguckt habe. Mittlerweile, ja, da höre ich mir das an, wenn mir jemand sagt, wer Kandidat ist. Und wenn eine Folge läuft, schaue ich vielleicht mal eine, aber nicht jeden Tag. Und die ganzen anderen Sachen auch nicht komplett. Meine Frau guckt vielleicht mal eine Folge mehr oder Serie von denen. Und nach einer gewissen Abwehrhaltung schaue ich dann auch mal zu und finde das belustigend. Aber ich würde niemals dann die Teilnehmer auf Instagram angucken oder Artikel darüber lesen oder mich noch weiter darüber unterhalten. Mhm. In dem Moment auf dem Fernseher ist es ab und zu eine gute Unterhaltung.
Ich würde trotzdem gerne mit dir so zwei Promi-Klatsch-Pärchen abklopfen wollen.
Wenn du es mir erzählst, ist es was anderes.
Nee, ich will mir dann einfach deine Meinung, ja. Also was du darüber weißt, möchte ich gerne wissen und wie du dazu stehst. Erstens, Olli Pocher und Amira, ehemals Amira Pocher,
ja.
Haben ja so die größte Schlammschlacht gerade am Laufen, die so geht. Ne? Dann sah es so aus, sie würden sich wieder zusammenraufen, bla bla bla. Jetzt geht es ja weiter. Sie hat ja den Namen jetzt abgelegt.
Mhm.
Heißt nicht mehr Amira Pocher, sondern Amira was? Ali, glaube ich.
Mhm.
Und sie tritt jetzt, also sie treten eigentlich beide nach. Sie hat ja jetzt einen Podcast. Ja, sie redet dann eigentlich wöchentlich im Podcast auch über Olli. Und Olli reagiert dann in seinen Live-Shows und so. Und also es wird ganz, 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 ganz hässlich. Und die aktuellste Nummer ist, sie saß im Auto und hat eine Story gemacht, weil sie ist ja auch Influencerin.
Mhm.
Ja? Und dann, wie es halt so Influencer-mäßig ist, ne? So eine Story von oben im Auto, hey Leute, muss ich mal was sagen, guckt mal hier, ich habe den obersten Knopf offen, weil was weiß ich, was war. Ja, keine Ahnung.
Okay.
Ich weiß es nicht mehr. Und Olli Pocher stellt sich einfach hin und sagt so, also äfft sie nach, ja, und dann sagt so, ja, ich habe hier den obersten Knopf offen, weil ich fett geworden bin und so. Und denkt sie so, boah, Halleluja, und das alles öffentlich. Und dann hat sie jetzt gesagt, sie legte den Namen Pocher ab und sie hätte ihn ja nur genommen, weil er sie dazu gedrängt hat.
Mhm,
also sie hätte gar nicht, sie hätte eigentlich einen Doppelnamen haben wollen, aber er hat gesagt, nein, ich möchte, dass du nur Pocher heißt. Mhm. So. Und es ist so, also so dieses Schlammschlacht in der Öffentlichkeit, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, finde ich eh immer schwierig. Wie findest du es bei den beiden? Also wie empfindest du die Schlammschlacht Pocher, Ali, in der Öffentlichkeit?
Ja, also ich bin nicht so tief drin. Ich wusste, dass sie ihren Namen oder den Namen Pocher abgelegt hat. Und ich meine, ihr kennt mich mittlerweile. Ich überlege schon ein bisschen, wie ich was sage. So, ich versuche nicht zu übertreiben. Ja, aber bei Olli Pocher muss ich wirklich mittlerweile sagen, ich hasse ihn. Also diese Art, so aufzutreten. Ich respektiere es auf eine kleine Art, und zwar, er bleibt immer relevant und es ist sein Business, ja, aber es ist auch so eine schäbige, eklige Art.
Immer auf Kosten von anderen.
Auf Kosten von anderen, Witze über andere, es sind immer so widerliche Sachen dabei und ich verstehe nicht, warum er nicht viel mehr weggehatet wird. Also ich kann nicht verstehen, dass es da noch Befürworter gibt und der nicht einfach komplett weggeflamed wird. Auch, dass ihm noch so hofiert wird, dass er die ganzen Shows moderiert und überall noch Gast ist. Ich finde, das ist sowas von kein gesellschaftliches Vorbild, wie er mit sich, seiner Familie und anderen Menschen umgeht. Da kriege ich wirklich das blanke Kotzen, wenn ich da nur einen kleinen Ausschnitt von dem mitbekomme, was er macht.
Vor allem, also am geilsten finde ich ja, dass sich das, was er am Anfang ja dachte, scheinbar gar nicht bewahrt. Also ich bin überhaupt nicht tief drin, aber am Anfang hat er doch immer diesen Liebesguru danach gemacht, weißt du?
Ja.
Diesen, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Nee, Bijou, keine Ahnung. Und es, ja. Er dachte ja zu Beginn, dass Amira mit dem eine Affäre hätte und hat dann eine eigene Instagram-Seite gemacht, wo er sich angezogen hat wie der, wo er ihn komplett durch den Dreck gezogen hat, wo
ja.
er auch öffentlich gehatet hat gegen den Kerl. Und jetzt ist sie ja mit Christian Düren zusammen. Also
ja.
es offensichtlich war er ja gar nichts mit dem anderen, aber die Schlammschlacht war... da wurde halt trotzdem noch jemand mit reingezogen.
Boah, dieses Business, dieses Promi-Business, da relevant zu bleiben, also im Sinne von Schlagzeilen zu generieren, das ist mir so zuwider. Ich möchte wirklich nichts zu tun haben mit dieser Welt. Das finde ich... Oh.
Ja, pass auf. Und die zweite Geschichte ist dann, finde ich, viel trauriger fast, weil ich das Gefühl habe, dass die das alle gar nicht wollen, so ins Rampenlicht gezogen werden, aber immer das Gefühl haben, dass sie sich jetzt wieder rechtfertigen müssen. Und zwar geht es um Ralf Schumacher und Cora Schumacher, wo sich Ralf Schumacher jetzt geoutet hat und auch Fotos auf Instagram jetzt sehr happy postet mit seinem Freund. Und da geht es jetzt die ganze Zeit öffentlich um die Frage, wusste Cora schon vorher davon, dass ihr Mann, mit dem sie verheiratet ist, schwul ist? Und
so.
War es eine Scheinehe? Das wurde ihr öffentlich vorgeworfen und sie möchte natürlich nicht im schlechten Licht dastehen, weil dann hätte sie ja diesen ganzen Rummel nur mitgenommen und hätte in Kauf genommen, dass sie quasi eine Scheinehe hat. Und sie versucht sich zu rechtfertigen und postet jetzt die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob sie es postet, das sind alles Interviews, die ich lese. Und da zeigt sie dann auch WhatsApp-Nachrichten, in denen sie versucht zu belegen, dass sie immer wieder nachgefragt hat, ob da was ist. Und dieser jetzige Freund von Ralf, die waren wohl zu dritt auch im Urlaub und so.
Okay.
Und dann zeigt sie so WhatsApp-Nachrichten, wo sie Ralf fragt, warum ist denn schon wieder hier der Typ dabei? Warum ist er denn da? Ja, das ist mein persönlicher Assistent, hat er geschrieben. 24/7. Brauche ich den, weil sonst würde ich ja an gar nichts mehr denken können. Der denkt für mich mit. Und die waren halt, egal wo er war, beruflich, war er immer dabei. Und sie sagt, sie hat immer wieder nachgefragt. Und er hat gesagt, nee, alles easy. Und die versuchen sich halt jetzt gegenseitig so zuzuschustern. Die wusste das doch. Hat wohl auch der neue Freund hat gesagt, sie hat uns gratuliert dafür, dass wir unsere Beziehung jetzt vor einer Weile schon auch ihr offenbart haben, hat sie uns doch gratuliert auf WhatsApp, zeigt auch wieder so WhatsApp-Screenshots, weißt du, und sie sagt, nein, damit wollte ich doch nur rausfinden, ob da was dran ist und zeigt mir wieder andere WhatsApp-Screenshots. Das ist so, so unangenehm, das zu lesen und trotzdem bleibe ich da dran.
Ja, ich merke es gerade.
Ich bin gar nicht,
du weißt ganz schön viel darüber.
Ich bin gar nicht so ein Promi-Dude, ja, wirklich. Ich bin, nee, das stimmt nicht. Mich interessieren schon Dinge. Es gibt ein paar Sachen, zum Beispiel gerade, egal, lass dich weg.
Nee, genau, heb das erstmal auf, weil ich finde es schon respektabel, wie viel du da auch nacherzählen kannst. Also das zu lesen ist ja das eine, aber es sich so zu merken, dass man das weitererzählen kann, das ist vielleicht eine Kunst von dir.
Ist
das
eher eine Kunst.
Aber
das ist so richtig Klolektüre. Das mache ich nur auf dem Klo.
Ja.
Da lese ich sowas.
Es sind natürlich auch Stories, die man leicht weitererzählen kann, ja, weil das ist schönes Schmierentheater. Aber da, also ich habe von diesem Outing, nennt man das Outing? Oder Coming das, Out oder wie auch immer.
Dann ist es ein Coming Out, glaube ich.
Ja, genau, weil ich glaube, Outing ist, wenn du von jemand anderem geoutet wirst, was sozusagen nicht der angenehme Weg ist, sondern die von sich aus ist Coming Out. Und ich habe diese Bild-Headline oder Titelseite oder wie auch immer man das sieht, gelesen und ich dachte so, wow, echt krass.
Mhm.
Wirklich jetzt? Das ist jetzt noch eine Titelseite wert. Klar ist Ralf Schumacher ein Promi, keine Frage, aber ich würde mir schon wünschen, dass es irgendwann keine Schlagzeile ist, dass irgendjemand jetzt einen Freund hat.
Mit dem gut, Hintergrund. Er war halt verheiratet. Mit der Cora.
Ja, okay.
Und die waren halt ein krasses Promi-Paar.
Das stimmt, das verstehe ich.
Und alles, was mit den Schumachers irgendwie zusammenhängt, mit der Familie Schumacher,
funktioniert in Deutschland,
hat halt Glamour.
Sich.
Hat halt...
Ja, ja, absolut.
Es gab doch letztens, gab es doch erst auch wieder Schlagzeilen, dass wieder jemand Krankenakten von Michael Schumacher verkaufen wollte.
Mhm.
Also es ist einfach, alles, was mit den Schumachers zu tun hat, ist so...
Ja. Ja... Also, dass da jetzt auch noch Chats veröffentlicht werden, ist ganz, ganz schlimm. Und ich will mir da auch gar keinen, gar kein Urteil bilden, also wer da jetzt gut wegkommt oder wer schlecht wegkommt. Ich muss einfach nur sagen, warum klärt ihr es nicht unter euch? Also, oder wenn du am Anfang einmal diesen ersten Diss stehen lässt, dann ist doch die Sache auch gegessen.
Ja, aber sie wurde ja in die Öffentlichkeit gezogen. Sie wurde ja mit der quasi Anschuldigung, dass sie eine Fake-Ehe geführt hat für den Rummel, in die Öffentlichkeit gezogen.
Für den Ruhm meinst du? Oder nee, Medienrummel, hast du recht.
Medienrummel. Ja. Ja. Das ist natürlich, sowas lässt er als Cora Schumacher ja nicht gerne auf dich. Also,
ja, verstehe ich schon auch wieder.
Und damit sind wir in der heutigen Scheitern-Folge. Es geht nämlich um die Lastenradgeschichte. Lecco mio grande. Ich bin richtig, meine ganze Familie ist richtig, richtig genervt.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich kenne nur einen kleinen Teil von dieser Geschichte. Eigentlich nur das, was der ein oder andere von euch auf Instagram bei Nick und Leon, Kanal, dem man folgen darf, ja auch schon gesehen hat, aber ansonsten haben wir uns noch nicht groß drüber unterhalten und ich habe gesagt, lasst uns doch darüber reden. Also das ist ja wohl mal das Scheitern des Monats und ja.
Ja, und es gibt eine Fortführung.
Auch also, das noch. Dann fang mal vorne an aber bitte.
Ich fange mal vorne an. Meine Frau hat sich schon immer ein Lastenrad gewünscht. Das war wirklich ihr ganz, 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 ganz großer Traum, dass sie so ein Lastenrad, weißt du, vorne mit so einem Korb, wo die Zwillinge rein können und sie wollte damit tatsächlich als großes Ziel so diese Kurzstrecken, die du ganz häufig mit dem Auto trotzdem machst, weil es ein bisschen zu weit ist mit zu Fuß, wollte sie kompensieren, einfach mit dem Lastenrad. Sie hat kein richtiges Fahrrad, also sie hat eigentlich kein Fahrrad.
Ja.
Sie hat noch ihr Jugendrad, aber da jedes Mal, wenn sie fährt, hat sie Knieschmerzen, das ist wirklich ganz schlimm.
Das nervt auch, mit einem schlechten Fahrrad zu fahren. Ein E-Bike ist es, ne?
Nee.
Nee, ich meine, das Lastenrad ist ein E-Bike, genau. Weil ihr habt ja auch Steigung hier. Ne?
Es ist ein Urban Arrow, das kann man ja sagen. Sie hat sich immer ein Urban Arrow gewünscht, weil als wir noch in Frankfurt gewohnt haben, hat das ganze Haus, in dem wir gewohnt haben, haben alle so ein Urban Arrow gehabt.
Ja.
Alle diese weißen Dinger und die standen dann vorne als...
so richtig. Waren das nicht die, die in Holland zurückgerufen wurden?
Nee, das sind die Baboes.
Ah ja,
ja, tatsächlich, das sind die Baboes,
ja.
haben gut, sehr, sehr gute Freundin von meiner Mutter hatten Baboe und das wurde zurückgerufen. Die Mutter wollte es jetzt irgendwie verkaufen an uns. Ich habe nicht ganz durchgestiegen. Es war so, ja, die Sabine, die hat auch ein Baboe, das wurde jetzt zurückgerufen, deswegen hat sie sich ein neues, wollte nicht das von der Sabine haben. Und wir waren so, keine Ahnung. Wir haben kurz drüber nachgedacht, aber meine Mutter hat halt wirklich, meine Mutter sage ich schon, meine Frau hatte wirklich immer den Traum von diesem Urban Arrow.
Ja.
Sie wollte immer dieses, wir waren letztens in Holland, da ist sie dieses Urban Arrow gefahren und da war sie halt verliebt und sie wollte das haben. Blöd, dass es das teuerste ist, was du so haben kannst. Aber irgendwann hat sie gesagt, okay, guck mal, man kann das auch als Jobrad bei uns auf der Arbeit finanzieren. Hat sich das durchrechnen lassen, gemacht, bla, bei drei verschiedenen Fahrradläden. Und letzten Endes hat sie dann ihr Traumfahrrad in Mainz gefunden, bei einem sehr, sehr großen Fachhändler, sei mal dahingestellt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und die Beratung dort war halt einfach gut.
Mhm.
Wir haben erfahren, dass Beratung in so einem Fahrradladen wirklich krass ist. Also ich war zweimal dabei in zwei verschiedenen Fahrradläden und das ist so krass. Der eine Dude in dem Fahrradladen, sowas habe ich noch nie erlebt. Wirklich, der war so arrogant und großkotzig. Ich meine, wir reden hier wirklich über ein saumäßig teures Fahrrad, ne? Und der hat die ganze Zeit so Sprüche so, ja, ich bediene ja nur Kunden so lange, wie ich Bock habe. Also irgendwann muss man sagen, wir reden jetzt auch schon 10 Minuten, da muss man auch mal zum Ende kommen mit so einem Kunden.
Wirklich?
Ja, kein Scheiß.
Ach, das ist ekelhaft.
Das war wirklich krass und mein Vater war noch dabei, weil mein Papa ist der große Fahrradcrack und den haben wir einfach mitgenommen, dass er so mal eine fachkundliche Einschätzung auch geben kann.
Ja.
Und dieser Fahrradverkäufer-Dude, es war wirklich krass. Also ich weiß nicht, wer bei dem was kauft, aber mit dieser Einstellung...
Habt ihr ihn dann stehen lassen? Weil ich muss gestehen, dass ich mittlerweile es schaffe, bei solchen Situationen was zu sagen und das dann eskalieren zu lassen. Ja, früher habe ich das immer auf mir sitzen lassen und mich dann danach geärgert, aber mittlerweile sage ich was.
Nee, wir haben nichts gesagt. Wir haben uns nur beide währenddessen schon zweimal angeguckt und es war klar, dass wir da mit Sicherheit nichts kaufen. Und in Wiesbaden gibt es zwei Fahrradläden, die direkt gegenüber sind. Das verstehe ich auch nicht immer, ne?
Die gehören wahrscheinlich demselben Besitzer.
Meinst du?
Mhm.
das ist eine Straße dazwischen.
Ja.
Und dann ist auf der anderen Seite der andere, ja, Fahrradladen.
Muss nicht sein, also es ist ja auch so.
Glaube ich nicht, weil das eine ist eine Kette.
Das ist ja das Mediamarkt-Saturn-Prinzip, ja, dass du überlegst, na, ich kaufe es nicht bei Mediamarkt, sondern Saturn, aber das ist eigentlich beides der gleiche Besitzer. Aber ich habe auch Studien gelesen darüber, dass selbst konkurrierende Supermarktketten, die nebeneinander sind, unterm Strich für beide gut sind.
Aha.
Also,
weil du halt dann nochmal zu anderen gehst.
Du gehst halt mindestens zu einem und manchmal zu beiden.
Ja.
Ja?
Gut, bei uns war es auch so, wir haben uns dann nach dieser sehr schlechten Erfahrung nochmal für den anderen Laden entschieden, da war die Beratung ein bisschen besser, aber also ich weiß nicht, woran das liegt, ob das so gut läuft, also dieser Laden war bumsvoll,
mhm,
und du musstest wirklich, du musstest eine Nummer ziehen, um dran zu kommen, um beraten zu werden, hast dann so ein Vibrierding bekommen, wie ich es von Papiano kenne.
War das ein Samstag?
Nee, es war unter der Woche, nach der Arbeit natürlich.
Aha.
Aber ich hatte ja um 3:30 Feierabend, also es war nicht mal so super krass spät. Lass mal 4:30 gewesen sein.
Wow.
Und haben wir so ein Vibrierding bekommen, mussten dann die Kinder irgendwie 25 Minuten bespaßen, was in einem Fahrradladen ganz okay geht, weil die ja halt dann auf Laufrädern oder sowas,
ja,
durch diesen Laden ballern. Und du als Eltern immer Angst hast, dass sie alles rausreißen.
Oder überfahren werden von anderen, die gerade ihr Rennrad,
ja,
testen.
Ja. Und dann hatten wir halt da diese Beratung. Sie war auch nicht ganz zufrieden, ist dann nochmal nach Mainz und da war die Beratung wohl sehr, sehr, mhm, sehr, sehr gut, weswegen sie sich für diesen Laden entschieden hat. Das Fahrrad gibt es generell erstmal überall. Und das Schöne war an dem Laden auch, dass sie eins vorrätig hatten. Ja, also sprich, ich hätte es theoretisch direkt mitnehmen können, hat sich dann aber noch so ein bisschen Accessoires ausgesucht und musste dann, ich glaube, 2 Wochen warten, bis sie es abholen konnte. Dann hast du einen Termin bekommen und damit fing es an. Wir haben einen Termin bekommen zum Abholen, 17.10 Uhr. Kommen dahin, wir haben einen Termin.
Mhm.
Und an diesem Abholungsding war es so unfassbar voll. Da standen wirklich 10 Leute vor uns in der Schlange.
Ja.
Und letzten Endes kamen wir, glaube ich, um 17.50 Uhr dran. Mussten wahnsinnig lange warten mit den Kindern, bis wir unser Fahrrad bekommen haben. Haben das Fahrrad dann bekommen. Und ich bin kein Fahrradprofi. Ja, aber ich habe das genommen, habe einmal das Schloss auf und zugemacht und meinte so, hier, das Schloss, ne, das ist doch super schwergängig. Und auch wieder eine Bedienung, so super genervt. Ja, das ist einfach so, da muss man ein bisschen ziehen, ein bisschen rütteln, bla bla bla.
Nee, muss man nicht.
Ja, und später haben wir dann auch mitbekommen, nee, muss man nicht.
Ja.
Aber er hat uns das alles erzählen können. Die Freude über das Fahrrad war da noch sehr groß von meiner Frau. Wir sind dann raus und es war, wie gesagt, in Mainz. Und der Plan war, dass sie dann nach 18 Uhr, 18.15 Uhr, mit dem Fahrrad von Mainz nach Wiesbaden fährt.
Alleine oder mit den
Kindern? Mit den
Jungs.
Kindern. Mit den, ja, Kindern. Mhm. Als erste Jungfernfahrt.
Mhm.
Es hätte 45 Minuten gedauert, dann wäre sie um 19 Uhr da gewesen. Wir wollten Abendessen gemeinsam und 19.30 Uhr ist Schlafenszeit. Ich bin mit dem Auto schon vorgefahren, komme gerade zu Hause an. Sind so 18 Minuten gewesen, komme gerade zu Hause an. Anruffrau, ich stehe in Mainz. Es geht nichts mehr. Ich kann nicht mehr treten. Ich so, wie, du kannst nicht mehr treten? Das ist ein neues Fahrrad. Wie kann das denn sein? Ja, ich kann nicht mehr treten. Komm bitte, komm vorbei. Zum Glück ist bei so einem Jobrad das immer so Vollkasko versichert.
Mhm.
Sie also währenddessen da angerufen. Und als ich ankam, gab es dann 2 Optionen. Entweder das Fahrrad wird abgeschleppt oder ein Techniker kommt. Techniker ist natürlich super. Problem, Techniker ging nicht dran.
Oh.
Also gab es nur noch die Option abschleppen.
Und wir, ganz kurz, sie stand da irgendwo in Mainz in einer.
Wenn du von Wiesbaden nach Mainz fährst, ist die große Brücke.
Ja.
Direkt an der großen Kreuzung, auf die du dazu fährst. Direkt da.
Also mittendrin. Mit Autolärm und allem drum und dran. Stressige Umgebung.
Schlimmer geht's wirklich nicht. Da kannst du auch nicht parken. Ich habe dann da wirklich auf dem Seitenstreifen geparkt, Warnblinker angemacht. Und kam halt dahin. Man konnte nicht treten, es hat durchgetreten, ich habe geguckt und dieser, ich weiß nicht, was der richtige Name ist, Keilriemen, Zahnriemen, ist ja keine Kette mehr, sondern das, was als Kettenersatz dran ist,
mhm,
ist runtergesprungen. Ich habe dann vor Ort noch recherchiert, das darf gar nicht sein, das kann nicht sein. Das ist das Tolle an diesen neuen Fahrrädern ohne Kette,
ja,
dass da eben nicht mehr die Kette rausspringt.
Ja, ja, ich weiß gerade nicht, wie der Name ist. Ich glaub, aber
Zahnriemen ist richtig.
Ja, die sind so breiter und schwarz und haben also keine richtigen Kettenglieder, sondern sehen eigentlich aus wie so eine Raupe, oder? Von so einem Panzer.
Ja. Kann man, ja.
Ja.
Ja. Und das ist runtergesprungen. Wie auch immer, keine Ahnung. Ich war wirklich da vor Ort und wir mussten überlegen, was machen wir? Mhm. Wir sind jetzt schon total spät. Wir sind schon in der Schlafenszeit eigentlich von den Kindern gleich drinne. Und wir haben uns dann entschieden, dass ich die Kinder einpacke ins Auto, nach Hause fahre, sie fertig mache, ins Bett lege. Und meine Frau hat noch überlegt, ob sie mitkommt und das Fahrrad dort an dieser großen Kreuzung in Frankfurt, in Mainz stehen lässt, ankettet, damit dann am nächsten Tag der Techniker kommen kann.
Ja.
Oder ob wir es halt abschleppen hin zu diesem Fahrradfachladen in Mainz. Ich sag mal, an dieser Kreuzung lässt du so ein saumäßig teures E-Bike lieber nicht stehen. Dachten wir uns, weiß ich nicht, du hörst ja immer nur, dass die E-Bikes geklaut werden.
Genau.
Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen es abschleppen. Dann kam wirklich ein riesiger Abschleppwagen.
Ich habe das Foto gesehen. Das ist eins, was normalerweise Autos abschleppt. Also ein normaler
LKWs gefühlt.
Genau.
Ja. Und hat dann dieses E-Bike draufgeladen und das wurde dann zu dem Fachhändler gefahren. Das hat natürlich super lang gedauert und als meine Frau dann bei dem Fachhändler war, musste sie ja von da auch wieder zurückkommen, musste sich also ein Uber nehmen. Es war ein Höllenabend, wirklich.
Oh mein Gott, ey.
Die Kinder natürlich nicht verstanden, warum Mama jetzt nicht da ist. Ja, das Fahrrad ist kaputt. Ja, aber warum ist Mama? Oh, wir waren viel zu spät. Die waren irgendwann total drüber.
Ja.
So.
Ey, und du hast ja auch dann, also es ist ja schon schlimm genug, sowas zu erleben, ein Abfuck ohne Ende, ja, aber dann mit 2-3-Jährigen, muss man nochmal dazu sagen, für alle, die das Kind, das Alter nicht auf dem Schirm haben,
Zwillinge
an so einer Kreuzung zu stehen, mit Lärm, mit Achtung, nicht aussteigen, hier fährt dich jemand über den Haufen und diese Ungewissheit, wie geht's überhaupt weiter?
Ja.
Oh, da kriege ich schon Stresspickel vom Zuhören.
Und das Fahrrad war neu.
Ja.
Komplett neu. Vom Band gelaufen, 5 Kilometer gefahren, zack, Zahnriemen rausgesprungen. Es war dann also bei dem Fachladen und samstags haben wir direkt morgens angerufen, hier, wie kann das sein, bla bla bla, das Ding ist da festgekettet, weil wir konnten es da nicht reinbringen. Ne? Es stand dann vorne auf dem Parkplatz und ich war ja angeschlagen. Also ich konnte nicht mitkommen. Ich lag wirklich auf der Couch und war so, boah, ich könnte mitkommen, aber es wäre nicht gut für uns alle und Fahrradfahren kann ich auf gar keinen Fall. Und am Samstag sind sie dann hingefahren mit meinem Papa. Der Plan war, dass mein Vater aus Mainz dann das Fahrrad zurückfährt, weil meine Frau wiederum verabredet war. Es war ganz katastrophal. Die haben 3 Stunden in dem Fachladen erst den Zahnriemen gefixt, dann kam das Fahrrad zurück. Dann habe ich gemeint, so, ja, sag dir nochmal mit dem Schloss. Das ist ja irgendwie komisch. Und sag dir nochmal, dass der Akku auch irgendwie schwergängig ist. Dann kam das nach einer, keine Ahnung, Zahnriemen war eine schnelle Geschichte, 3/4 Stunde kam es zurück, die neuen Sachen angesprochen, dann war es nochmal 2 Stunden weg, war offensichtlich eine größere Geschichte, kam dann zurück, dann ist mein Papa bei uns angekommen, ich stelle das Fahrrad in die Garage, fasse hinten das Rücklicht an, komplett lose.
Und
ich denke mir so, haben die das überhaupt kontrolliert oder nicht? So, war schon ein ungutes Gefühl, ja? Und gestern hat meine Frau dann die erste etwas größere Ausfahrt gemacht mit dem Teil, ist in die Nachbarorte gefahren, hat da mit den Kindern was gegessen und noch Erledigungen gemacht und steht dann beim Ikea und sagt, ich kann nicht mehr schalten.
Nee, Schaltung im Eimer.
Schaltung im Eimer.
Das gibt's doch nicht
mehr. Bin ich hingefahren wieder, da gestanden und du konntest wirklich nicht, hat einfach durchgedreht. Ja, und ich habe geguckt und hinten, das sind so die Momente, wo du dich gerne mehr auskennen würdest, ja. Aber die Drähte, die in die Schaltung reingehen, die sind halt, die konntest du halt so quasi rausziehen.
Die Kabelzüge.
Ja, waren halt nicht fest, ja. Also wieder angerufen bei der Versicherung, bla bla bla. Diesmal gewartet auf den Techniker, der kam. Und er sagte halt auch, das darf nicht sein.
Ja.
Also er konnte es dann vor Ort fixen, aber der sagte auch, also normalerweise, wenn du ein Fahrrad als Fachhändler rausgibst, dann überprüfst du jede Schraube und es darf nicht sein, dass das Rücklicht lose, du kannst da wackeln, dran ist. Es darf nicht sein, dass nach dann 10 Kilometer Fahrt die Kabelzüge von der Schaltung rausspringen und überhaupt nicht der Zahnriemen. Das gibt mir überhaupt kein gutes Gefühl. Ich werde jetzt mal demnächst hingehen und gucken, ob alle Schrauben an den Rädern und sowas fest sind.
Ja, und was man zum Beispiel auch unbedingt nachziehen muss, sind diese Schrauben, wo das Rad, das Vorder- und das Hinterrad aufgehangen ist sozusagen. Weil wenn die lose sind und du fährst über einen Bordstein zum Beispiel, kann es sein, dass das eben aus dieser Schraube rausspringt. Ich habe ja mal in einem Fahrradladen gearbeitet.
Aha, dann guckst du gleich drüber.
Kann ich gerne machen. Und ich weiß, wie diese Räder dort ankommen. Ja? Die werden halt in Kartons geliefert und damit das möglichst platzsparend transportiert wird, ist es halt alles so auf die Seite geklappt, sodass das Fahrrad sozusagen ganz, ganz schmal ist. Also alle Reifen, Lenker und so weiter sind eng zusammengeklappt. Und deswegen ist es die Aufgabe der Fahrradläden, diese Räder dann aufzubauen. Das ist, wenn man es so lax macht, eine schnelle Sache. Schrauben festgezogen, Lenker gerade und nochmal die Schaltung. Aber wenn du halt von so einem großen Fahrrad sprichst, da kommen die nicht in so einem kleinen Karton, das ist mir schon auch klar, ja, weil die haben einen riesen Korb und so weiter. Aber da muss es einen Qualitätsmanagementprozess geben. Wir reden da eigentlich eher von einer Art Autowerkstatt. Das ist kein Fahrrad mehr. Ja. Das ist ein Ding, was wirklich mehrere tausend Euro kostet. Ja. Genau. Und da ist dann auch, da geht es nicht mehr um so billige Kabelzüge, sondern halt um die Elektronik, um den Motor, dann mit vorne dem Aufsatz, dem Korb, das ganze Gewicht, du brauchst einen anderen Ständer, du hast andere Bremsen, weil das Fahrrad schwerer ist. Also das muss einfach anders gehandhabt werden. Vor allem, ich habe damals ganz kurz in so einem Discounter gearbeitet. Einer, der hatte nur Donnerstag, Freitag, Samstag offen und mit sehr viel Rabatten diese Fahrräder rausverkauft. Bikemax hieß das. Habe ich damals in München gearbeitet.
Gibt es auch in Wiesbaden?
Gibt es, glaube ich, auch hier, ja. Und haben richtig gut bezahlt. Krasser Studentenjob, aber es war auch so Massenabfertigung, ja. Ich habe da einmal an einem Tag, ich habe nie in der Fahrradabteilung arbeiten dürfen. Dazu hatte ich zu wenig Ahnung. Deswegen musste ich mal Helme verkaufen. Ich musste war der Fahrradhelm-Typ. Aber es gab Provisionen für jeden verkauften Helm. Und was mir in die Karten gespielt hat, tragisch, also wirklich schlimm, da ist doch damals dieser Ministerpräsident beim Skifahren gestürzt. Also ich habe nicht nur Fahrrad, sondern auch im Winter Winterhelme verkauft, Snowboard und Ski. Und das war kurz nach diesem Unfall und mir wurden wirklich die Helme aus der Hand gerissen. Das war wirklich der Umbruch für den deutschen Markt. Ja. Flächendeckend, dass alle Leute sich Skihelme gekauft haben. Vorher hast du ungefähr 10% mit Helm gesehen und 2 Jahre später hatten 70% einen Helm auf der Piste. Ja. Und da habe ich einmal 80 Helme verkauft und habe dadurch
an einem Tag,
ja. Und habe, glaube ich, 250 Euro Provision bekommen, was für so einen Studentenjob echt ein krasses Ding ist. Zusätzlich zum normalen Gehalt. Ja, und aber trotzdem, das geht nicht klar. Diese Dinger, die müssen einfach besser rausgehen. Das ist ja, aber keine
pass auf,
Frage.
Jetzt, wo du es sagst, als wir da standen und gewartet haben und dann die 10 Leute vor uns halt ihre Fahrräder bekommen, jedes einzelne Fahrrad kam da mit so zur Seite geklappten Lenker.
Genau.
Das spricht ja dafür, dass die das direkt von hinten irgendwo geholt haben.
Richtig.
Wo es halt so ankam, da wurde überhaupt nichts mehr gecheckt.
Ja, und bei einem Fachhändler, ein Fachhändler muss eine Probefahrt machen, bevor er dieses Fahrrad rausgibt. Und der muss alles checken und nicht nur so fährt es jetzt gerade, sondern muss halt genau hingucken.
Ah, das geht gar nicht.
Das ist ein Unding.
Andere Frage, weil es mir gerade kommt. Ich habe mir auch einen neuen Fahrradhelm gekauft, weil ich bin ja Vorbild für meine Kinder und zumindest versuche ich es zu sein. Und ich kann nicht den Kindern sagen, ihr müsst einen Fahrradhelm tragen und selbst bin ich auf dem Ding ohne.
Ja.
Und habe mir jetzt einen Fahrradhelm gekauft. Ich habe dich ja damals schon zur Optik gefragt. Aber die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Fahrrad- und einem Snowboardhelm?
Also meistens ist es die Form. Fahrradhelme werden oft aerodynamischer verkauft, weil die dann halt mehr so stromlinienförmig sind und du...
Zeitfahrhelm habe ich mir gekauft.
Das wäre witzig.
Mit so einem Tropfen nach hinten.
So im Alltag einfach normal mit Jeans, mit so einem Holland-Bike und dann so ein krasser Zeitfahrhelm. Das wäre mega witzig. und also auf jeden Fall sind... bei Snowboard-Helmen gibt es ja oft noch die Option, dass du so Ohrenpads anklemmen kannst, dass du gleichzeitig die Ohren geschützt hast. Ja.
Aber theoretisch könnte ich jetzt meinen Fahrradhelm auch auf der Piste anziehen.
Ich glaube schon, ja. Also ich weiß, dass ich mit meinem Sohn die ersten 1 oder 2 Skitage, da habe ich ihm noch einen Fahrradhelm aufgezogen.
Da habe ich mich gefragt.
Über die Mütze.
Man trägt ja, wenn man cool ist wie ich, auf der Piste, diese Ohrenklappen, das ist ja nix.
Ja.
Das ist ja nix. Da trägst du ja wie die Snowboard-X-Game-Fahrer, trägst du eine dünne Beanie und da drüber dann den Helm.
Mhm.
Das ist wichtig. Ja. Sieht einfach cooler aus, weil die Ohrenklappen ist immer.
Und übrigens in Sachen Style auch noch wichtig, dass du deine Skibrille nicht über den Helm ziehst, genau, sondern dazwischen.
Auf der anderen Seite, das habe ich mal versucht und es ist echt sau unbequem.
Ja, das ist aber wirklich, darum geht es ja auch nicht.
Das ist, ich glaube, das können die machen, weil die das halt für 10 Sekunden,
ja,
bevor sie die Big Air, die Big Ramp, wie heißt das?
Ja, Big Air Contest oder Slopestyle.
Ja, die, bevor sie halt diesen großen Sprung machen,
den Kicker,
da machen die das kurz,
ja,
und dann ziehen die sofort wieder aus.
Ja.
Aber wenn du so einen Tag auf der Piste die Brille unter dem Helm hast,
ja,
die gibt Druckstellen. Oder die haben halt eine Schneebrille, die kein Logo hat. Weil bei mir war immer das Problem, das tut da weh, wo das Logo ist, weil das meistens aus Plastik ist. Also
ja,
das Logo auf dem, was ist das, Gummiband. Und da, wo das Gummiband halt durch die Ösen geführt ist,
das vor allem
drückt es halt auch wie Hölle.
Ja.
Das geht gar nicht klar. Und eine Karte ziehen wir aus unserem Stapel der, was sagen wir, unangenehmen Fragen?
Diebe Frage.
Diebe
Frage unter Freunden. Heute darfst du ziehen und beantworten.
Und beantworten?
Ja. Ist auch lustig, dass wir einfach keinen festen Modus haben, sondern immer entscheiden der andere.
Oh, spannend.
Geht es um den Tod wieder?
Nee, aber also ich kann ja jetzt nicht sagen, um was es geht, sondern ich lese einfach die Fragen
vor.
Wenn du keine Angst hättest, was würdest du dann gerne erleben?
Ah, wenn man keine Angst hätte.
Was würdest du dann erleben? Also ich dachte erst, die Frage wäre, wenn du keine Angst hättest, welche Angst würdest du gerne nicht haben? Aber es geht darum,
was würdest du dann gerne erleben? Was man sozusagen wegen einer Angst nicht macht oder sich nicht traut zu machen.
Bei mir ist es das allererste, was in den Kopf kommt, und das ist ja schon meistens das, was dann das Prägendste ist. Ich würde schon gerne mal sowas Höhenmäßiges machen, aber da habe ich saumäßig Schiss vor. Nicht, weil ich Höhenangst habe, sondern einfach ein vernünftiger Typ bin.
Ja.
Und da kann halt was schief gehen.
Ja.
Also ich so Bungee-Jumping oder Fallschirmsprung fände ich schon geil. Ich hatte früher einen Kumpel, der Fallschirmsprung-Lehrer war. Also da musste er irgendwie 250 Sprünge machen und dann darfst du da bla. Mhm. Der war wirklich Lehrer. Der ist wirklich, jeden Tag ist er aus dem scheiß Flugzeug gesprungen. Mehrfach.
Ja.
Wirklich mehrfach mit Leuten hinten drauf geschnallt und so. Und er hat immer gesagt so, komm doch mal mit. Und ich so, boah, du hast das jetzt schon echt oft gemacht und es ist immer gut gegangen. Aber ich will nicht, dass wenn ich da mich aus diesem Flugzeug stürze, dass es dann das eine Mal ist, wo es halt nicht klappt.
Ja. Ich habe gerade gestern eine Fallschirmstory gehört, die jetzt mein Vertrauen auch nicht unbedingt gestärkt hat in solche Fallschirmsprünge, von einem Kumpel, der erzählt hat, dass es in der Türkei einen ganz berühmten Fallschirmsprung-Spot gibt, wo man auf so einem schmalen Strand landet, also wie so eine Zunge eigentlich, nur so, also rechts und links Meer und dann ein schmaler Streifen Sand, auf dem du landen kannst. Und das ist wohl irgendwie ganz berühmt und episch, dass man dann Fallschirm springt, oder Fallschirm oder Gleitschirmflug.
Ist ja egal.
Ist aber gerade egal.
Irgendwas in der Luft,
irgendwas und man kommt mit Fliegen. Also du springst genau nicht aus dem Flugzeug, sondern du läufst so einen Hang runter. Ja, also aber trotzdem.
Hoch genug, um zu sterben.
Ganz genau. Und es wird natürlich als sehr episch und besonders verkauft. Coole Location. Und dann landet man dort im Sand zwischen zwei Meeren quasi. Und die Realität ist die, dass halt ständig die Leute da runter crashen.
Echt?
Also nicht jetzt schlimm gefährlich Absturz, sondern sie packen halt einfach die Landung nicht. Und es gibt auch ein Restaurant dort, wo sich Leute dann hinsetzen und sich belustigen von diesen Fail-Landungen. Und der Kumpel ist mit einem befreundet, der auch so eine Fallschirmsprung-Schule betreibt dort. Und der konnte genau sagen, bei welchen Fallschirmen es nicht klappen wird, weil es auch ganz krass auf das Modell ankommt. Und wir als Ahnungslose sagen ja, natürlich ist das alles geprüft, das sind ja auch Lehrer, die machen das ihr Leben lang. Aber weißt du, ob die gerade mit dem schlechten Schirm fliegen, weil der andere noch nicht zusammengelegt ist? Und da habe ich mich ein bisschen verrückt machen lassen. Ich habe keine große Höhen, also ich habe keine Höhenangst, ich würde gerne rausspringen, aber ein bisschen vernünftig bin ich da dann schon. So als Familienvater, weil den ein oder anderen Crash hast du natürlich mitbekommen und dementsprechend würde ich es jetzt auch nicht sofort machen, aber was mir einfällt, ich mag halt viele so sportliche Sachen und ich würde eigentlich gerne einen Flickflack können oder auch zum Beispiel ein 360.
Das liegt nur an der Angst, ja. Flickflack ist definitiv nur eine Angstgeschichte bei dir, weil du könntest das easy eigentlich.
Also es gab mal einen Zeitpunkt im Studium, wo ich kurz davor war. Ich kann einen Rückwärtssalto.
Aber die Angst hat dich gehindert. Die und Angst das ist bis heute,
genau.
Auch mit 36, sagst du, die Angst.
Du wirst dich lustig machen über mich und zwar zu Recht, aber ich habe diesen Traum, dass ich mit meinem Sohn jetzt diese ganzen Elemente lerne, weil ich sehe, wie so achtjährige Freundinnen, Mädels von ihm in der Nachbarschaft, die können alle Rad, Brücke, Handstand und
Purzelbaum.
Sowas. Purzelbaum, das kriege ich auch noch hin. Und ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt mit ihm zusammen diese Sachen lernen kann und vielleicht plötzlich auch mit 40 meinen ersten Rückwärtssalto aus dem Stand schaffe.
Das ist so ein bisschen, das hört sich wirklich leider, ich muss es dir sagen, so ein bisschen wie Midlife an.
Aber das war schon immer mein Wunsch.
Ja.
Und jetzt erlebe ich das nochmal mit meinem Sohn zusammen.
Es kann süß sein, aber man muss auch den Moment, also man muss schon realistisch bleiben, weißt du? Ich will, also das, da kann halt richtig viel schief gehen. Wenn du mit deinem alten 36-jährigen Scheppen, Hüftstand, Körper versuchst, einen Flickflack zu machen und dann komm bitte nicht danach zu mir und sag, oh, ich kann nicht mehr, es tut mir alles weh.
Ich kann noch nicht mal die Kobra, so unbeweglich bin ich. Wenn ich mich auf den Bauch lege, dann komme ich ungefähr 3 Zentimeter mit meinem Kopf nach
aber
oben.
Aber wie kommst du denn dann auf die Idee, dass ein Flickflack gut wäre?
Mit
und regelmäßigem
Training.
Und dass es nur was
Training.
Mit Angst zu tun hat. Ja.
Ich habe halt die Angst, dass ich den Rückwärtssalto nicht weit genug mache und dann halt so halb auf den...
Aber manchmal ist ja Angst auch was Gutes.
Okay.
Vielleicht hilft dir ja dein Körper in diesem Moment, um dir schon zu signalisieren, das taugt nicht.
Aber wenn man die Angst überwindet, weißt du, wie schön das sein kann? Ich bin einmal am Gardasee von einem Felsvorsprung ins Wasser gesprungen.
Flickflack?
Nee, aber es hat richtig wehgetan, aber ich habe es mich getraut.
Was meinst du, was das gewesen wäre, wenn du da einen Flickflack runtergemacht hättest? In der Luft abgestürzt.
Ja.
Markus Walter. Erinnerst du dich noch an Markus Walter zufällig? Oder
ja.
War das
ja.
Der FFH-Moderator?
Nicht Moderator.
Dann meinst du nicht den gleichen? Doch. Markus Walter ist 2011 mit einem Gleitschirm gestorben.
Ah, okay. Das war, bevor ich bei FFH war. Die Geschichte sagt mir was, den Namen hatte ich nicht so präsent. Ja,
das war tatsächlich
ganz dramatisch.
Da habe ich gerade angefangen dort und der ist super früh in der ersten Zeit, ich habe ihn noch kennengelernt, aber der war ja auch mehr so ein Randzeitenmoderator, zumindest habe ich es so im Kopf. Also ich habe ihn nicht so richtig kennengelernt und dann auf einmal hieß es, der ist mit seinem Gleitschirm abgestürzt und gestorben und trägt jetzt nicht dazu bei, dass ich sage, boah, sowas Gleitschirm, Fallschirmsprungmäßiges.
Ja.
Weißt du, wenn du schon die Einschläge im wahrsten Sinne so nah hast, dass du jemanden kennst, der dabei gestorben ist. Wie ist es bei Flickflack? Ist da auch schon mal jemand gestorben?
Ist mir jetzt nicht bekannt.
Dann kannst du es machen.
Ich gucke gerade die Simone Biles-Doku.
Ach, guck. Das guckst du?
Ja.
Moment, sag nix. Wir machen kurz einen Trenner. Ich habe nämlich einen Serientipp für dich. Erzähl mir kurz von der Simone Biles-Doku, aber da sind wir ja schon beim Thema. Also Doku, Serien.
Genau, also die wurde mir angezeigt auf Netflix.
Ach, die wurde dir einfach angezeigt. Die wurde dir nicht mal von irgendwem empfohlen, sondern du hast einfach nur
da stand einfach,
angezeigt, ich habe ein bisschen Zeit.
Passt perfekt für dich, stand dabei.
Weil die einen Flickflack macht.
Ja, weil ich halt schon ein paar Sportdokus geguckt habe und anscheinend ist der Algorithmus von Netflix dann so, dass...
Weißt du, was der Unterschied zwischen Simone Biles und dir ist, weswegen das klappt mit dem Flickflack.
Sie kann was?
Die ist 1,40 Meter groß.
Ja, das stimmt.
Und nicht über 1,90.
Ja. Ja.
Ich will nicht sagen, dass das mit 1,90 nicht funktioniert, aber...
Es ist schwieriger.
Von der Schwungmasse bis mit 1,40, glaube ich, sehr viel leichter.
Wäre aber auch besonderer, wenn ich das kann.
Das würde so krank aussehen. Wenn du, Riese, einen Flickflack machst. Ich habe das noch nie von einem Großen gesehen. Die sind immer klein, diese Turner.
Ich habe das schon mal von Dicken gesehen. Da gibt es so viele Videos.
Es gibt diesen einen Instagram-Typen, der immer so Video macht.
Richtig.
This is what a peak male body should look like. Und dann macht er so Sachen.
Ja.
Macht er so ein Salto auf dem Skateboard.
Genau, aber so richtig krankes Zeug. Und mit geschätzt 120 Kilo. Total krass, diese Masse in Bewegung zu setzen. Wirklich.
Ich möchte nicht mehr wissen über die Simone Biles-Doku. Mhm. Ich möchte nur wissen, hast du eine meiner Empfehlungen geschaut?
Ja.
Was?
It finally happened.
Ach, guck.
Und zwar sogar, ich habe zwei Sachen angefangen. Und ich möchte nicht sagen abgebrochen, ich habe es einfach nur... Ich habe einfach nur noch nicht
Zeit, die Muse gehabt, aber dann kam die Simone Biles Doku.
Ja, und noch ein bisschen Kampf der Reality Stars dazwischen.
Natürlich.
Diese Dschungelcamp Sommerversion.
Ja.
Nee, aber ich habe diese Sache, die an dieses Computerspiel angelehnt ist.
Fallout
angefangen. War gut, aber das ist nichts, was ich gucken kann, wenn meine Frau nebenbei auf der Couch einschläft.
Auf keinen Fall.
Weil es einfach zu blutrünstig ist.
Das ist sehr blutrünstig.
Genau. Im ersten Moment war ich ein bisschen angeturnt, weil ich so, wie nennt man das, Dystopia-Serien, die so im Irgendwo spielen, Science-Fiction-mäßig, habe ich bisher nicht geguckt, aber es war trotzdem okay. Ich möchte weiterschauen davon. Was ich richtig geil fand, war diese Dirty Pop-Doku über Lou Pearlman und den Macher von den Backstreet Boys und NSYNC. Ey, und das hat angefangen, es kamen die Songs, ich habe dich noch gefragt, kamen die Songs. Und ich habe gemerkt, ja, es ist so wie in meiner Erinnerung, ich fühle die NSYNC-Sachen noch mehr als die Backstreet Boys-Sachen. Als ich da Justin Timberlake gesehen habe und Bye Bye Bye, Tearing Up My Heart, komplett vergessen. Diese ganzen Ausschnitte überragend. Und es ist also wirklich sehr, sehr empfehlenswert, das anzugucken. Auch total krass, wie viel Footage es einfach von damals noch gab und wie das aufgearbeitet wurde. Also jeder, der Millennial ist, und das sind, glaube ich, die meisten, die hier zuhören, sollte die Dirty Pop-Serie geschaut haben.
Definitiv. Und dann habe ich noch eine zweite Serie, die bringe ich jetzt heute mit. Ich muss es einfach, wir machen es noch ganz kurz. Und zwar The Last of Us-Serie gibt es bei Sky. Und damn, alle, ich glaube, wahrscheinlich Kerle, die gerne zocken und The Last of Us gespielt haben. Da gibt es ja die Verfilmung von. Ich habe die ganze Zeit mich nicht so ganz rangetraut. Auch das Spiel, der erste Teil, habe ich mich erst nicht rangetraut. Aber es ist eine der geilsten Serien, die ich seit langem geguckt habe. Es geht wie im Spiel auch wieder, ich mag ja so Dystopia, Apokalypse-Zeug, das ist ja genau mein Ding, irgendwie, weil es so weit weg ist von der Realität. Science Fiction finde ich einfach geil. Es geht darum, eigentlich das, was vielen Zombie-Serien fehlt. Wieso könnte es zum Weltuntergang kommen? Und da geht es darum, dass irgendwann Pilze sich weiterentwickeln. Pilze sind ja ganz intelligente Dinge. Und in dieser Serie entwickeln sich Pilze so weiter, dass sie sich in die Hirne von Menschen setzen und die Menschen von innen auffressen und sie deswegen zu Zombies werden. Und es gibt halt ein paar Leute, die noch nicht infiziert sind und die versuchen dann ein Heilmittel zu finden. Und in dem Mittelpunkt dieser Serie steht ein Mädchen, das gebissen wurde und scheinbar immun ist. Und mit der wird versucht, ein Heilmittel zu finden. Und das ist so eine geile Stimmung in dieser Serie. Es ist so cool gemacht. Es ist so nah angelehnt an dieses Computerspiel. Die Schauspieler, wow. Also wirklich eine absolut preisverdächtige, meiner Ansicht nach, Leistung, weil es so, es spielt die ganze Zeit zwischen, die Welt ist am zugrunde gegangen, aber trotzdem hat es einen guten Humor und sowas Positives. Das, was eigentlich Walking Dead immer fehlt.
Ah.
Walking Dead ist immer düster. Es ist immer, wir müssen überleben. Mag ich auch, ja, aber das hat so eine Leichtigkeit.
Das klingt gut, ja.
The Last of Us. Ja. Und sowas Nettes und sogar eine Liebesgeschichte zwischendrin. Also es ist wirklich eine fantastische Serie. Schade, dass es nur eine Staffel gibt und die zweite, wie ich recherchiert habe, wohl gerade im Dreh ist und dann aber 2025 kommt.
Mhm.
Aber ich fand die Serie so gut, dass ich jetzt The Last of Us 2 als Computerspiel spiele.
Ah, okay.
Also auf der PlayStation, weil es mich so gecatcht hat.
Ja, kann ich verstehen. Aber trotzdem im Vergleich zu den anderen Serien spricht es mich jetzt nicht so sehr an. Also wenn ich das mit diesem Pilz höre, da bleibe ich lieber bei Weizen.
Was trinkt ihr gerne, liebe Leute, um die Überleitung zu finden zu dem
Ende.
Ja,
fetteste Grüße gehen raus an alle, die bis hier zum Ende dabei geblieben sind. Vor allem an die, die gestern gemerkt haben,
ja,
oh, da ist ja gar keine neue Folge gekommen, die aktuell hören. Das feiern wir sehr, so stellen wir es uns immer vor. Aber wahrscheinlich kommen auch viele nachträglich auf die Folge. Und es ist jetzt gerade schon 2025, während diese Folge gehört wird. Dann jetzt an dieser Stelle schon mal Grüße in die Zukunft.
Und ihr könnt kommentieren bei Spotify. Das muss man,
genau.
Dieses Feature wurde noch nicht so häufig erwähnt, aber man kann jetzt bei Spotify die einzelnen Folgen kommentieren, das könnt ihr machen und wir können antworten, was ich ganz geil finde.
Endlich,
aber ich glaube,
ja,
viele wissen das noch nicht. Ja. Deswegen könnt ihr sehr gerne kommentieren und wirklich, ich lege es euch bitte, 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 bitte ans Herz. Bitte lasst eine Bewertung für unseren Podcast da und folgt dem Podcast. Das würde uns extrem helfen.
Ich möchte eine Sache schon anreißen. Wir hatten es schon mal kurz auch genannt und es wird nächste Folge soweit sein und zwar die erste Scheitern-Geschichte aus der Bromunity.
Ja.
Ich bin im Austausch mit einer Hörerin, geil, die sich getraut hat, mir per Sprachnachricht ihre Geschichte zu erzählen, die sehr bewegend ist und ich werde sie dir und euch beim nächsten Mal vorstellen und ich kann nur sagen, es ist wirklich sehr bewegend und auch krass mutig von ihr, also guckt, dass ihr wirklich auf Abonnieren geklickt habt, das wird eine sehr tolle und emotionale Folge, da freue ich mich schon drauf.
Und wer abonniert hat, wird benachrichtigt, dass es eine, genau, neue Folge gibt, deswegen, ja, das macht Sinn, Leute. Bis dahin, haut rein, ne?